Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3 Mittag.
Die Schweizer Bevölkerung fühlt sich sicher und die Armee genießt derzeit großes Vertrauen. Das zeigt eine Umfrage der ETH Zürich. Bei einem Zugunglück in Indien sterben mindestens 70 Menschen. Die Polizei spricht von einem Sabotageakt. Der Handel der Schweiz mit dem Ausland läuft. Im April wurden mehr Güter ein- und ausgeführt. Und das Wetter? Heute scheint die Sonne, später beginnt es vereinzelt zu regnen. Info 3. Am Mikrofon sind Karin Britsch und mit den Nachrichten Stefan Wüthrich.
Drei Viertel der Schweizer Bevölkerung sind der Ansicht, dass die Schweiz eine Armee braucht. Allerdings findet fast die Hälfte, dass die Armee noch immer zu groß ist und durch eine Berufsarmee ersetzt werden sollte. Das zeigt eine ETH-Studie mit dem Titel «Sicherheit 2010». Die Studie ergibt ferner, dass sich die Menschen in der Schweiz persönlich sicher fühlen und optimistisch in die Zukunft blicken. Über 70 Tote und mehr als 200 Verletzte. Das ist die vorläufige Bilanz eines mutmaßlichen Anschlags auf einen Zug in Indien. Laut der Polizei handelt es sich um einen Sabotageakt von maoistischen Rebellen. Und eine indische Nachrichtenagentur meldet, eine Gruppierung der maoistischen Rebellen habe sich inzwischen zum Anschlag bekannt. Unklar ist, ob der Personenzug durch eine Bombe aus den Schienen gerissen wurde oder ob die Gleise manipuliert worden sind. Schweizer Konjunkturforscher der ETH Zürich rechnen mit einer weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Schweiz. Das sogenannte KOV-Konjunkturbarometer ist im letzten Monat auf 2,16 Punkte gestiegen. Damit hat sich der Wert seit einem Jahr stetig verbessert und liegt jetzt so hoch wie seit August 2006 nicht mehr. Die Schweizer Wirtschaft hat im April mehr Güter exportiert als im Vorjahresmonat. Mit 1,9% war die Zunahme allerdings weniger stark als noch im März. Nach Angaben der Zollverwaltung stiegen die Exporte gesamthaft in den ersten vier Monaten des Jahres um rund 5%. Und auch die Importe sind im April gestiegen. In der Schweiz sollen die Bestimmungen in Sachen Kinderpornografie im Internet verschärft werden. Das verlangt die Eidgenössische Kommission für Kinder- und Jugendfragen. Sie will, dass schon das bloße Betrachten von Kinderpornografie bestraft wird. Heute ist nur das Herunterladen illegaler Pornografie verboten, nicht aber das sogenannte Streaming. Mit dieser Technik könnten Benutzer den Missbrauch von Kindern direkt am Computer anschauen, so die Kommission. Sie verlangt zudem, dass die Schweizer Internetanbieter auch Abonnemente ohne pornografischen Inhalt anbieten müssen, um Kinder und Jugendliche zu schützen. Am vergangenen Dienstag ist Manu Wüst, die frühere Chefin von DRS3, gestorben. Wüst, die 56 Jahre alt wurde, leitete den Sender von 1991 bis 1997. Sie war eine der ersten Kaderfrauen der SRG. Wüst setzte sich in ihrer Amtszeit für das Schweizer Musikschaffen ein und produzierte erstmals im großen Stil Konzertübertragungen, zum Beispiel von Openairs. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.360 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 42,67 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 14,96.
Info 3 Mittag. Die Themen.
Bundesrat, Parteien und Medien genießen bei Schweizerinnen und Schweizern wenig Vertrauen, die Armee hingegen viel. War es ein Anschlag oder ein Unfall? Das Zugsunglück in Indien lässt Raum für Spekulationen. Und Japans Regierung brüskiert lieber die eigenen Wähler als die Amerikaner. Der US-Militärstützpunkt bleibt auf Okinawa. Diese Themen vertiefen wir gleich nach dem Blick in den Himmel und auf die Straße.
Das Wetter, noch gibt es sonnige Abschnitte, später dann Schauer. Morgen scheint zunächst oft die Sonne, dann gibt es vor allem über den Bergen einzelne Regengüsse bei bis zu 23 Grad. Im Süden ist es morgen gewitterhaft. Der RS3 Verkehrsinformationen von 12.05 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Info Info 3 Mittag.
Seit Monaten werden Bundesrat Ueli Maurer und seine Sicherheitspolitik kritisiert. Die Schweizerinnen und Schweizer kümmert das aber wenig. Ihr Vertrauen in die Armee ist noch gestiegen. Das zeigt eine Umfrage der ETH Zürich, die jedes Jahr durchgeführt wird. Diese Umfrage zeigt aber auch, die Zustimmung hat weniger mit konkreten Militärentscheiden zu tun, als vielmehr mit einem wachsenden Bedürfnis nach Sicherheit. Der Beitrag von Freddy Gasser.
Auf den ersten Blick könnte sich Verteidigungsminister Maurer freuen. Zwar genießt die Armee nicht mehr das Ansehen wie noch Mitte der 90er Jahre, aber im Vergleich zum letzten Jahr ist sie auf der Vertrauensskala leicht gestiegen. Markant höher sogar ist 2010 die Bereitschaft, gleich viel oder sogar mehr Geld für die Armee auszugeben. Noch im Jahr 2000 waren 9% für höhere Militärausgaben. Dieses Jahr wollen dies 22%. Das stehe nicht im Widerspruch zum aktuellen politischen Streit um Armee und Sicherheitspolitik, sagt Studienleiter Tibor Swirtschew Dresch von der Militärakademie der ETH Zürich.
Im Grunde genommen stellt sich die Frage, ob die Bevölkerung direkt jetzt auf Herrn Maurer und auf die jetzt aktuelle Situation fokussiert oder auf die Armee im Allgemeinen. Und wir haben das Gefühl, hier wird die Armee im Allgemeinen betrachtet.
Dabei zeigt sich allerdings, wie sie ausgestaltet sein soll, wird durchaus kritisch beurteilt. Denn fast jeder zweite der 1200 Befragten spricht sich für eine kleinere Armee aus. Und mit 45% ist in den letzten 3 Jahren auch die Bereitschaft gestiegen, die Wehrpflicht aufzuheben. Das klare Ja zur Armee stehe in einem deutlichen Zusammenhang mit der momentanen allgemeinen Krise, so Studienleiter Swirtschew Dresch.
Wir haben gesehen, dass die Schweizer Bevölkerung im Vergleich zum letzten Jahr sich etwas unsicherer fühlt. Und man könnte sagen, wenn man sich etwas unsicherer fühlt, dann hat man mehr Vertrauen in Institutionen, die Sicherheit generieren. Und das sehen wir, sowohl Polizei, Armee wie auch Gerichte genießen mehr Vertrauen.
Dies im Gegensatz zur Politik. Hier haben sich die politischen Turbulenzen der letzten Monate ausgewirkt.
Der Bundesrat wie auch das Parlament haben an Vertrauen verloren. Eine mögliche Erklärung wäre die Libyen-Affäre oder die ganze Diskussion über das Bankengeheimnis der Schweiz. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass die Bevölkerung die weltpolitische Lage düsterer betrachtet. Und hier würden wahrscheinlich politische Lösungen gefragt sein, die natürlich von einem kleinen Staat wie der Schweiz gar nicht möglich sind.
Dazu passe auch, dass die Neutralität zwar grundsätzlich nach wie vor einen großen Stellenwert genieße, 93% sprechen sich dafür aus, dass sie die Schweiz beibehalten solle.
Aber die Schutzfunktion der Neutralität wird etwas hinterfragt. Das bedeutet in dem Stile, dass wir uns selber doch nicht aus eigenem Antrieb so schützen können, wie wir uns das vorstellen würden.
Allerdings sind nach wie vor fast 3/4 der Befragten gegen einen EU-Beitritt der Schweiz.
Info 3 Mittag.
Das Zugunglück im Osten Indiens. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Über 70 Menschen sind ums Leben gekommen und zahlreiche weitere wurden verletzt. Es herrschen Panik und Chaos und die Rettungsarbeiten sind noch immer in Gang. Heute Morgen wurden maoistische Rebellen verdächtigt, einen Anschlag auf den Zug verübt zu haben. Karin Wenger in Indien, haben sich diese Verdächtigungen erhärtet?
Sie haben sich erhärtet. Laut dem Polizeichef von Westbengalen haben die meisten ein Bekennerschreiben am Unfallort hinterlassen. Der Polizeichef sagte, die meisten hätten ein 45 cm langes Stück der Bahnschienen entfernt und das habe dann eben dazu geführt, dass der Zug entgleiste und später mit einem entgegenkommenden Zug kollidierte.
Sollten es diese Maoisten tatsächlich sein, wer sind denn die eigentlich und was wollen die?
Die Maoisten kämpfen seit mehreren Jahrzehnten für mehr Gerechtigkeit, vor allem für die Landbevölkerung. Sie sagen, sie seien der Sprachrohr dieser Landbevölkerung. Und wenn man die Staaten anschaut, diese Bundesstaaten, in denen sie aktiv sind, dann kann man sehen, dass diese wirklich chronisch vernachlässigt wurden und nichts von diesem großen indischen Wirtschaftswachstum zu spüren bekommen haben. Die Maoisten wollen also ganz kurz gesagt mehr Gerechtigkeit für diese Landbevölkerung, damit die auch mehr von diesem Wirtschaftswachstum profitieren kann.
Mehr Gerechtigkeit für die ländliche Bevölkerung, sagen Sie. Weshalb greifen Sie dann einen vollbesetzten Zug an? Dort hat es ja viele Menschen drauf.
Es scheint eine Art Verzweiflungshandlung seitens der Maoisten zu sein. Also seit Oktober hat die Regierung mit einer sehr blutigen, breit angelegten Militäroffensive in 5 Bundesstaaten gegen die Maoisten begonnen. Und die Maoisten haben dann wiederum mit Offensiven auf Regierungsgebäude, auf Polizeistationen, paramilitärische Truppen begonnen und wollten damit die Regierung zwingen, ihre Offensive zu beenden. Und das blieb bislang ohne Erfolg. Jetzt scheinen sie eben auch deshalb zivile Ziele anzugreifen, um den Druck auf die Regierung weiter zu verstärken.
Karin Wenger, und wie geht die indische Regierung mit den Maoisten um?
Die indische Regierung reagierte bislang nach dem Grundsatz Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das heißt, sie mobilisierte mehr Truppen, wendet mehr Gewalt an und sie debattiert zurzeit darüber, ob die Maoisten nicht auch mit der Luftwaffe bekämpft werden sollen. All das aber wird ganz sicher nicht zum Ziel führen. Die Gebiete, in denen die Maoisten stark sind, wurden, wie gesagt, chronisch vernachlässigt. Und es fehlt an Strom, an Wasser, an Jobs. Ein langfristiger Ansatz wäre also sicher, dass mehr Entwicklung in diese Gebiete kommt.
Besten Dank für die Einschätzungen, Karin Wenger.
Info 3 Mittag.
Die USA betreiben in über 40 Ländern militärische Stützpunkte. An vielen Orten sind die amerikanischen Soldaten aber nicht eben gern gesehen. Auch nicht auf der südjapanischen Insel Okinawa. Dort sind derzeit etwa 15.000 Mann stationiert. Im japanischen Wahlkampf vor einem Jahr versprach Ministerpräsident Hatoyama, diese Soldaten würden verschwinden, sollte er die Wahlen gewinnen. Nun aber haben sich die USA und Japan darauf geeinigt, dass die amerikanische Basis auf Okinawa bleibt. Sie muss jedoch in eine weniger dicht besiedelte Küstenregion verlegt werden. Ich bin nun verbunden mit unserem Südostasien-Korrespondenten Urs Morf. Warum macht die japanische Regierung nun diesen Rückzieher?
Nun, es sind zwei Gründe. Das eine ist, die Amerikaner, die haben schon nach Hatoyamas Amtsantritt deutlich und klar festgestellt, dass es nicht möglich ist, den ganzen Truppenstützpunkt zu schließen. Das geht aus amerikanischer Sicht nicht, sonst kann Amerika Japan nicht mehr beschützen. Und der zweite Punkt ist gewissermaßen drastischer Anschauungsunterricht. Wir haben im Moment diese akute Krise, eine Korea-Krise mit Nordkorea. Und das hat vor Augen geführt, wie wichtig eben für die ganze Region aus strategischen Gründen dieser Stützpunkt auf Okinawa immer noch ist. Und der muss funktionieren können, sonst können die Amerikaner notfalls nicht schnell genug eben in der Region eingreifen.
Wie reagiert die Bevölkerung in Japan auf den Entscheid? Die muss sich ja betrogen fühlen.
Mit Sicherheit sind große Teile der Bevölkerung nicht begeistert, zum Teil sogar hell empört. Also die Inselbevölkerung auf Okinawa, die ist ganz sicher empört, weil das ist ihnen fest versprochen worden, dass dieser Truppenstützpunkt geschlossen wird. Und die leiden ja massiv unter dieser seit Jahrzehnten anhaltenden Präsenz von Zehntausenden von US-Truppen unter dem Fluglärm rund um die Uhr. Und häufig gibt es Probleme mit betrunkenen Soldaten. Es sind auch schon einheimische Frauen vergewaltigt worden von amerikanischen GIs. Die wollen diese Truppen weghaben.
Schon bald, im nächsten Juli, sind in Japan schon wieder Oberhauswahlen. Wie wird sich dieser Entscheid auf diese Wahlen auswirken?
Schlecht für die Demokratenpartei von Hatoyama, weil Hatoyama hat sich nicht nur im Umgang mit den Amerikanern, er hat sich seit seinem Amtsantritt als Zögerer, als Zauderer entpuppt. Seine persönliche Beliebtheit ist extrem tief gesunken. Und jetzt kommt noch dieser offene Bruch des Wahlversprechens. Und ursprünglich hatten die Demokraten gehofft, dass sie in den Oberhauswahlen im Oberhaus die Mehrheit erringen können und danach nicht mehr auf Koalitionspartner angewiesen sind beim Regieren. Dieser Traum, der dürfte nun nach diesem Okinawa-Entscheid definitiv ausgeträumt sein.
Besten Dank für die Einschätzungen. Das war Urs Morf. Und das war Info 3, eine knappe Viertelstunde mit News und Hintergründen. Heute verantwortlich und am Mikrofon Karin Britsch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.